Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz am Donnerstag um 17 Uhr. Da gibt es wieder eine weitere Ausgabe der Sendung Eine Stunde mit. Für euch am Mikrofon als Gastgeber wie immer Frank Rieddorf. Und wie immer haben wir jemanden von der Universität Ulm zu Gast. Diesmal die Leiterin der Abteilung Klinische und Biologische Psychologie. Und ich begrüße sehr herzlich die Frau Professor Dr. Iris Tatjana Kolasser. Herzlich willkommen, Frau Kolasser.
Ich danke Ihnen herzlich, dass ich hier sein kann, Herr Rieddorf. Das freut mich sehr.
Sehr gerne. Sie dürfen sich, wie das sich für Gäste gehört, ganz kurz mal vorstellen mit Ihrem akademischen Werdegang und vielleicht ganz kurz, was so biologische Psychologie generell überhaupt bedeutet in der Abteilung, die Sie leiten.
Ja, ich habe in Konstanz Psychologie studiert, dann später in Jena promoviert und bin dann wieder zurück nach Konstanz, war da Postdoc und mir wurde dann eine Emil-Noether-Nachwuchsgruppe zugesprochen und die hatte ich nur gar nicht so lange leider eigentlich, da war ich glaube ich nur noch ein Jahr in Konstanz dann und bin dann eigentlich gleich nach Ulm berufen worden auf eine W3-Professur für klinische und biologische Psychologie, das war 2010 und seitdem leite ich hier die Abteilung und wir forschen zu den biomolekularen Folgen von Stress und Trauma und dann auch die Reversibilität dieser Folgen. Zum einen durch Psychotherapie, aber wir fragen uns auch, ob Psychotherapie quasi nicht ausreicht bislang oder ob wir sie verbessern könnten, indem wir diese biomolekularen Folgen mitbehandeln.
Also ganz klassisch Psychotherapie, wenn man das von früher kennt, aber etwas neu und ungewohnt ist natürlich diese biomolekulare Elemente, die sind jetzt mal so in der klassischen Psychologie ja noch nicht so drin. Erklären Sie vielleicht mal ganz kurz, was gibt es denn für biomolekulare Folgen von Stress und Trauma? Wie testen Sie die oder wie machen Sie sich bei den Probanden bemerkbar?
Ja, was uns auffiel bei Studien, die wir eigentlich in Afrika durchgeführt haben, ist, dass traumatischer Stress additiv wirkt. Das heißt, je mehr traumatischen Stress eine Person in ihrem Leben erlebt hat, desto höher ist das Risiko, zum Beispiel an Depressionen oder posttraumatischer Belastungsstörung zu erkranken. Und das war eigentlich wunderlich, wie sowas sein kann. Also wie merkt sich der Körper das, dass je mehr Stresserfahrungen auf einen Körper einwirken, desto höher ist das Risiko. Und das gilt für eben der posttraumatische Belastungsstörung, aber auch Depression und dann eigentlich auch genauso alle möglichen so körperlichen Erkrankungen und somatischen Symptome. Und dann haben wir gesagt, ja, da muss ja eigentlich irgendwie eine Ursache für da sein. Man wusste dann damals noch nicht so viel darüber. Und wir haben angefangen, das Immunsystem zu untersuchen und haben festgestellt, dass Personen, die viel Stress im Leben hatten, und da haben wir auch wieder diesen Dosis-Wirkungseffekt gefunden, je mehr Stress, desto ausgeprägter waren die Symptome, hatten Veränderungen in ihren Immunzellen. Zum Beispiel haben gewisse Zellpopulationen eher gefehlt. Dann hatten sie einfach auch Zellen, die angefangen haben, spontan mehr sogenannte proentzündliche Botenstoffe auszuschütten. Wir nennen sie proinflammatorische Zytokine. Und das hat uns schon sehr gewundert, wie das eigentlich sein kann, dass irgendwie das, was ich an Stress im Leben hatte, mit diesen proinflammatorischen Zytokinen in Zusammenhang steht. Und da sind wir immer noch daran, das besser zu verstehen. Es ist nämlich so, dass Entzündungsprozesse für den Körper auf Dauer nicht so gesund sind. Also wir fühlen uns ja alle eher schlechter, wenn wir krank sind. Und so ist es so, wenn Sie quasi konstant so ein bisschen eine Aktivierung des Immunsystems haben, dann ist das nicht so gut. Und das macht wahrscheinlich auch krank und erhöht das Risiko, dann auch psychische Erkrankungen zu haben. Und wir haben uns gefragt, ob eigentlich die aktuelle Psychotherapie ausreicht, das rückgängig zu machen oder nicht. Und da haben wir eigentlich noch keine Antwort drauf. Wenn wir mehr solche entzündliche Prozesse haben, dann belastet es den Körper die ganze Zeit mehr mit sogenanntem oxidativen Stress. Das sind so freie Radikale, die immer in unserem Stoffwechsel gebildet werden. Also wenn der Metabolismus unserer Zellen hat eigentlich, also wir bilden jeden Moment hier ATP. Das ist so eine Energieeinheit der Zelle und der Preis für diese Energieproduktion ist, dass ständig sowas wie Abfallstoffe oder auch Schadstoffe entstehen und das sind diese freien Radikale. Und der Körper hat da Mechanismen für entwickelt, diese freien Radikale quasi abzupuffern. Aber wenn ich konstant eine höhere Belastung damit habe, dann kommt meine antioxidative Abwehr sozusagen irgendwann in Überforderung und es hat Folgen. Und die Folgen sind, dass zum Beispiel Zellmembranen mehr geschädigt werden oder dass DNA mehr geschädigt wird. Und so haben wir tatsächlich auch damals in Konstanz schon eine Studie mit Überlebenden von Krieg, Terror und Folter gemacht und haben festgestellt, dass die tatsächlich mehr Schäden in ihrer DNA haben, und zwar sogenannte Einzel- und Doppelstrangbrüche. Sie kennen ja vielleicht diese DNA-Doppelhelix und die ist ja immer so schön gezeichnet, was man weniger weiß, aber da gab es jetzt kürzlich auch einen Nobelpreis mal dafür, für diese DNA-Reparaturmechanismen, dass nämlich diese DNA ständig durch den Stoffwechsel in den Zellen oder einfach auch durch Strahlung aus der Umwelt, zum Beispiel Hintergrundstrahlung oder andere Prozesse, gestört wird und dass der Körper die ständig reparieren muss. Und dass das klappt, sorgt dafür, dass wir auch nicht ständig Krebs entwickeln.
Kommen wir noch mal ganz kurz zu Ihrer Studie. Was kann Sie denn so sicher machen, dass das diese Einflüsse von außen durch Stress und Trauma sind und dass da nicht eine Vorerkrankung beherrscht hat oder so? Wie ist diese Korrelation, die ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass diese Zellveränderung im Immunsystem durch den Stress ausgelöst ist?
Das ist sozusagen so, es ist erstmal eine korrelative Beobachtung. Was allerdings dafür spricht, ist, dass je höher das Ausmaß an diesem Stress ist, desto höher ist auch immer die Veränderung in dem biologischen System. Und das spricht dafür, dass es einen Zusammenhang gibt, aber es ist noch kein kausaler Nachweis. Dafür kann man Tierstudien machen und da gibt es jetzt auch einiges an Tierstudien schon, die so ähnliche Sachen nachgewiesen haben, wo man dann doch relativ sicher sagen kann, dass es diese Zusammenhänge gibt. Weil wenn man, also ich kann Ihnen jetzt nicht alle Studien dazu sozusagen aufzählen, das würde zu sehr ins Detail gehen, aber wenn man das gesamte Muster anguckt, dann spricht einiges dafür, dass es diese Zusammenhänge gibt. Und das, was für mich am stärksten dafür spricht, ist, dass ich diesen Dosis-Wirkungseffekt also auf die psychische Gesundheit und auf die körperliche Gesundheit finde und das in ganz vielen verschiedenen Systemen. Also wir haben Immunzellen angeschaut, wir haben oxidativen Stress und Entzündungsprozesse angeschaut, wir haben die Länge von unseren Telomeren, das sind die Enden der Chromosomen, angeschaut und man findet, wir haben Mitochondrienfunktion angeschaut. Wir haben Veränderungen in sogenannten Glykanen, das sind so Zuckerketten, angeschaut, die auch mit Entzündungsprozessen sich verändern. Und überall finden sich diese Dosis-Wirkungszusammenhänge, sodass man sich schon fragen muss, wie kann das sein?
Aber was an der Zelle verändert sich genau? Verändert sich die DNA-Struktur, dass es dann auch vielleicht weitervererbt wird? Oder verändert sich nur irgendwas auf den Proteinketten auf der Zelle, was reparabel ist?
Naja, das ist, da muss man verstehen, was Einzel- und Doppelstrangbrüche sind. Es ist ja so, dass die Helix immer, diese DNA-Helix aufgehen muss und die kann halt an einem Strang brechen oder sie kann auch an beiden Strängen brechen und dann hätte ich freie Enden in der Zelle und die müssen wieder zusammengefügt werden. Das machen DNA-Reparaturenzyme und das funktioniert eigentlich auch die ganze Zeit recht gut im Körper. Sie haben pro Zelle, pro 24 Stunden 10 Doppelstrangbrüche und ich glaube, also mehr als, also 1000, wenn nicht noch gar viel mehr Einzelstrangbrüche und das muss der Körper jeden Tag in jeder Zelle reparieren. Also es ist sehr, sehr viel. Es sind sogar 50.000 DNA-Einzelstrangbrüche und 2000 oxidative Schäden und 8000 Alkylierungen pro Zelle pro 24 Stunden auftreten und 10 Doppelstrangbrüche, die besonders gefährlich sind, weil die sehr schwer zu reparieren sind. Und DNA-Reparatur ist eben sehr wichtig, überlebenswichtig, sonst hätten wir eine rapide Alterung der Zellen und ein erhöhtes Krebsrisiko und das ist verändert. Also Sie dürfen sich das nicht vorstellen, dass die DNA da mutiert oder sowas. Wenn die so mutieren würde, dass sie nicht mehr lesbar ist, müsste die Zelle in Apoptose gehen oder wir hätten schon den Krebs sozusagen. Und dann gibt es ja immer noch Mechanismen, die das aussortieren, also Zellen, die nicht mehr in Ordnung sind, die kann das Immunsystem ja auch als erkennen, auch Tumorzellen und kann sie aussortieren, wenn es ein starkes Immunsystem ist, in der Regel. Manchmal klappt das nicht, da wissen wir ja noch nicht, wie es dann einfach auch wirklich dann zu Krebsentstehung kommt. Also da ist noch nicht alles klar.
Also kann man sich das so vorstellen, wie dass der Alterungsprozess und der Abbauprozess der Zellen quasi beschleunigt wird durch diese Traumaeinwirkungen?
Ja, man könnte jetzt sagen, es ist der Alterungsprozess, der beschleunigt wird. Das wurde auch diskutiert. Ich bin da aber vorsichtig, weil das wäre nur dann so, wenn unsere Stammzellen auch altern, die ständig wieder neue Zellen regenerieren. Und das wissen wir nicht. Also ob unsere Stammzellen durch Stress altern, ist nicht gezeigt. Bislang ist es auch im Menschen schwer, weil sie an diese Stammzellen so schlecht herankommen. Also man kann es im Menschen schlecht untersuchen. Da es ja auch positive Beispiele gibt, dass Psychotherapie Menschen hilft und dass Menschen auch wieder gesund werden können, selbst wenn sie schwer krank waren, glaube ich, dass es sein könnte, dass es auch sowas wie Reversibilität gibt und Selbstheilungskräfte. Aber es kann sein, dass irgendwas übrig bleibt und genau dazu forschen wir. Also ist das alles rückgängig zu machen oder bleibt was übrig? Und wenn was übrig bleibt, dann hätten wir wahrscheinlich eine vorzeitige Alterung. Aber es könnte auch sein, dass es einfach eine Belastung des Körpers im Moment ist, die einfach, weil so und so viel Stress war, so und so hoch ist. Und wenn ich jetzt optimale Bedingungen schaffe, indem ich dem Körper helfe, das alles wieder zu reparieren, dann habe ich auch einen gesunden Körper. Und das sind genau die Fragen, die wir uns stellen. Wie können wir also Psychotherapie so verbessern mit zusätzlichen Behandlungen, dass es noch bessere Heilung gibt, und zwar im gesamten Körper.
Also das heißt, der Körper hat ja sowieso schon dieses Reparationsprogramm, das durchläuft er ja immer. Nur wenn natürlich die Schädigungen massiver sind, muss er da auf Hochtouren laufen. Und es kann auch ja nicht immer funktionieren. Das haben wir ja in der letzten Sendung bei Ihrem Kollegen, den Herrn Professor Steinästle, gelernt, dass dann eben dann durch diese Weitergaben von Fehlinformationen die Tumoranfälligkeit eben wächst, weil es dann einen Fehler in der Informationsweitergabe gibt. Was bedeutet das jetzt für die Therapie bei Traumafolgestörungen? Können Sie da schon ganz konkret was drauf ableiten, was die Therapie betrifft?
Nein, ich würde jetzt momentan nicht so weit gehen, dass ich sage, ich kann schon was ableiten, was gesichert ist empirisch. Das ist genau die Forschungsfrage, der sich jetzt zwei große Projekte, die ich momentan durchführe, widmen. Das eine Projekt heißt Enhance und untersucht die Therapie von Komplextraumatisierten. Das sind Personen, die in der Kindheit schon Missbrauch und Misshandlung hatten. Die sind häufig in einem sehr chronischen Stresszustand und haben dadurch auch, weil sie oft auch noch nicht die richtige Therapie bekommen haben und immer noch unter diesen Erlebnissen leiden, sind die häufig auch körperlich recht krank. Und da beobachten wir schon, dass wenn die auch eine effektive Psychotherapie bekommen haben, dass auch der Körper gesünder wird. Und die Patienten sehen dann auch quasi ein bisschen wie verjüngt aus. Deswegen, ich möchte an der Stelle wirklich nicht von vorzeitiger Alterung sprechen, sondern eher dafür, dass das System sehr belastet ist. Und es geht darum, wie kann ich dem System helfen, wieder in Gleichgewicht zu kommen. Es gibt schon ein paar Sachen, die man empfehlen kann. Aber das sind Sachen, die Psychotherapie schon immer wusste. Also es ist nicht komplett neu. Zum Beispiel wussten wir schon immer, dass dreimal die Woche eine Stunde körperliche Aktivität einen positiven Effekt hat. Wir wussten auch schon immer, dass Vitamin D-Bildung im Sonnenlicht und dass man also wichtig ist, um ein gesundes Immunsystem zu haben. Wir wussten auch schon immer, dass Entspannung wichtig ist. Wir wussten auch schon immer, dass Freizeitaktivitäten wichtig sind, dass ausreichend Schlaf wichtig ist. Und was man vielleicht noch sagen kann, was jetzt neu dazu gekommen ist, ist die Rolle von Ernährung auch. Ich glaube, die ist unterschätzt worden. Und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr komme ich auch zu dem Schluss, also vielleicht wissen wir noch gar nicht, was eine gesunde, ausgewogene Ernährung ist. Ich glaube, uns ist auch gar nicht bewusst, wie schwer es ist, eigentlich jeden Tag die Mikronährstoffe alle aufzunehmen, die unser Körper eigentlich braucht. Also das ist schon wirklich eine Kunst. Und dazu kommt, dass Vitaminpräparate das Problem wahrscheinlich nicht lösen, weil sie sind nicht so evaluiert, dass sie für ein Individuum optimal sind. Sodass diese Matrix, in der Nahrung ist, ist etwas anderes, als wenn ich mir eine Vitaminpille erwerfe. Ich kann also nicht gesunde Ernährung, die ich nicht habe, weil ich zu viel Stress bei der Arbeit habe, ersetzen durch ein Vitaminpräparat. Das mag im Einzelfall mal sinnvoll sein, da noch was dazuzunehmen, aber gerade wenn zum Beispiel Eisen sehr hoch dosiert wird, hat das potenziell negative Wirkungen auf das Mikrobiom und die Darmflora und die Darmschleimhäute. Umgekehrt ist es so, dass man auch bei B-Vitaminen aufpassen muss. Da gibt es Personen, die haben da Polymorphismen, die diesen Stoffwechsel beeinflussen. Und wenn ich dann manche Vitamine sehr hoch dosiere, dann können einzelne Personen da Probleme bekommen. Das heißt, das ist auch nicht ganz so leicht. Was die klassische Psychotherapie angeht, dann haben wir auch schon immer gewusst, dass soziale Kontakte ein wichtiger protektiver Faktor sind und Einsamkeit umgekehrt ein negativer Faktor. Das heißt, wenn ich meine Gesundheit, meine psychische als auch körperliche verbessern will, dann macht es Sinn, zum Beispiel soziale Kontakte zu pflegen. Und da habe ich Spaß sozusagen. Und gleichzeitig, wenn ich einsam bin, dann hat das negative Folgen, das erhöht nämlich Entzündungsprozesse. Und diese Lebensstilfaktoren, die ich jetzt so genannt habe, haben eigentlich alle eins gemeinsam. Sie regulieren Entzündungsprozesse. Also wenn ich körperlich aktiv bin, wenn ich es nicht gerade übertreibe im Sinne von Marathon, dann stärke ich mein antioxidatives System und sorge dafür, dass ich weniger Entzündungsprozesse habe. Wenn ich mich entspanne, reduziere ich Entzündungen mit Freizeitaktivitäten, habe ich Entspannung und Spaß und reduziere Entzündung. Schlafmangel erhöht Entzündung, soziale Einsamkeit erhöht Entzündung. Und über Ernährung kann ich auch Entzündung regulieren. Zum Beispiel, wenn ich viel Fleisch esse, habe ich eher eine pro-entzündliche Ernährung. Wenn ich umgekehrt Fisch oder Omega-3-Fettsäuren zum Beispiel in Form von Algenöl zu mir nehme oder auch Fischöl, dann habe ich eher eine antiinflammatorische Ernährung. Genau, das sind so Sachen, die jeder heute gesichert schon tun kann, um seine Gesundheit zu fördern.
Jetzt können Sie, haben Sie gesagt, Sie wissen noch nicht, ob es da eine Therapie, ob es da Einflüsse gibt für die Therapie bei Traumafolgestörungen, aber können Sie den Erfolg der Therapie dann sozusagen messen, dass Sie die Probanden vorher untersuchen und die Zellen und die Entzündungsstadien anschauen und sagen, nach einem Jahr Psychotherapie mache ich das Gleiche und kann dann sozusagen messen, dass die Psychotherapie ihm etwas gebracht hat. Ist das möglich?
Ja, genau das versuchen wir jetzt. Und zwar haben wir eben in der Studie machen wir 25 Sitzungen Psychotherapie und die Leute werden vor der Therapie untersucht und dann nach der Therapie sowie nach 12 Monaten und nach 18 Monaten. Und wir nehmen eben Blut ab zu jedem Messzeitpunkt und untersuchen da zum Beispiel DNA-Schäden, oxidativen Stress und die Länge der Telomere in Immunzellen. Und wir wollen auch, wenn wir davon noch eine Finanzierung kriegen, zum Beispiel Mitochondrienfunktion anschauen. Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zellen, wo aus zum Beispiel Zucker oder Fettsäuren unter Sauerstoffverbrauch ATP gebildet wird. Das ist die Energieeinheit der Zelle. Und wir wissen, dass zum Beispiel depressive Symptome mit einer Reduktion der Energiebildung über diese aerobe Atmung, also diesen Stoffwechsel in den Zellen, der Sauerstoff verbraucht, dass das verändert ist. Und das wollen wir dann eben in diesen Blutzellen tatsächlich untersuchen, ob die Therapie das normalisiert hat und ob es wieder genau gleich aussieht wie bei gesunden Kontrollpersonen oder ob es noch Reste gibt sozusagen. Also in einer anderen Studie wollen wir das mit Depressionen ebenfalls machen. Da wollen wir 200 Depressive jetzt rekrutieren und gegen 100 Kontrollpersonen vergleichen. Und hier nehmen wir auch Blut ab vor und nach der Psychotherapie und dann nochmal im Follow-up nach 12 und 18 Monaten. Und da wollen wir ebenfalls Entzündungsmarker, oxidative Stressmarker und auch Mitochondrienfunktionen anschauen, um zu sehen, und zwar in Immunzellen, um zu sehen, ob die Therapie alles rückgängig machen konnte oder ob es Reste gibt, um dann einfach die Frage zu stellen, wenn es Reste gibt, wie kann ich dafür sorgen, dass das in Zukunft noch effektiver gestaltet werden kann?
Da kommen wir dann nachher noch darauf. Können Sie jetzt, wenn Sie sich dann dieses Blut anschauen und analysieren, genau zuordnen, woher die Schädigungen kommen? Also, dass Sie sagen, aha, das hier liegt daran, weil er Raucher ist, hier, dass sich schlecht ernährt, da gab es ein Trauma. Oder sehen Sie einfach nur, dass diese gesamten Faktoren das Ganze beschleunigen? Oder können Sie diese Faktoren wirklich ganz einzeln aufdröseln?
Nein, die Ursache kann ich natürlich nie sehen. Ich kann nur sehen, das ist der Schaden, den wir in einer Person messen. Aber ich kann nicht wissen, was die Ursache ist. Ich kann höchstens dann korrelieren, die Person raucht und in der Gruppe habe ich 20 Raucher und ich habe 40 Personen und wenn mir auffällt, dass gerade die Raucher sich immer besonders nochmal unterscheiden von den anderen, dann könnte ich einen Effekt sehen, aber sonst nicht. Also im Individuum weiß ich die Ursache nicht. Ich kann nur über die Gruppe sagen, dass gewisse Faktoren häufiger in jener Gruppe vorkommen als in anderen.
Also es ist noch nicht möglich, sozusagen einen ganz individuellen Plan zu erstellen, wo man ganz genau sagen kann, die und die Fehler machst du in deinem Lebenswandel oder so, und da kann man dann ganz individuell was verschreiben. Das ist noch nicht möglich, sondern man kann nur sagen, diese Sachen korrelieren und erhöhen einfach die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es diese Entzündung
gibt. Also individuell die Ursachen zu sagen, das wird nie möglich sein. Aber wir können natürlich aus vielen Studien, die es gibt, schon sagen, dass zum Beispiel gerade Rauchen ein ganz bekannter Faktor ist, der massiven oxidativen Stress und auch einfach andere Belastungen in Zellen durch die Schadstoffe im Rauch auslöst und damit ein Faktor ist, der ja nachgewiesenermaßen mit Krebsrisiko einhergeht. Umgekehrt ist es so, dass interessanterweise, wenn Sie das Rauchen ansprechen, da wird ja Kohlenmonoxid gebildet beim Rauchen und das atme ich ja ein und zum gewissen Teil, und das ist eine stark antiinflammatorische Substanz, sodass ich mich immer frage, ob Raucher vielleicht deshalb rauchen, weil sie damit auch was Antiinflammatorisches für sich tun, aber der Preis ist sehr hoch, weil sie einfach sehr, sehr, sehr viele Schadstoffe einatmen. Das heißt, ich kann das nicht empfehlen als Therapie.
Machen wir hier mal eine ganz, ganz kurze musikalische Unterbrechung und kommen dann gleich zurück mit der Frau Professor Colasser und reden dann noch mal ein bisschen genauer über die biomolekularen Wirkungen von Psychotherapie. Dranbleiben, gleich sind wir zurück. Eine Stunde mit der Frau Professor Dr. Iris Tatjana Colasser von der Abteilung Klinische und Biologische Psychologie in der Universität Ulm. Ja, die biomolekularen Auswirkungen von der Psychotherapie, können Sie das mal ein bisschen detaillierter beschreiben, was Sie da ganz genau messen können und wo Sie ganz genau die Wirkungen auch nachweisen können?
Augenblick. Also ich hatte das ja eigentlich schon eben ein bisschen erläutert. Also wir messen die Länge der Telomere. Die Telomere sind die Enden der Chromosomen und mit jeder Zellteilung verkürzen die sich eigentlich ein kleines Stück. Und so kann man sagen, wenn sich eine Zelle viel geteilt hat, dann ist sie älter und die Telomere sind kürzer, so könnte man es sagen. Und das ist ein Marker, der tatsächlich für Alterung genutzt wird. Und diese Telomerlänge wollen wir in Immunzellen bestimmen und dann schauen, ob das vor- und nach Psychotherapie anders ist. Wobei man dazu sagen muss, dass Immunzellen sich erneuern. Also, dass ich nicht die gleichen Zellen hier messe, sondern dass dann neue gebildet wurden in der Zwischenzeit. Und es hängt auch von der Subpopulation der Immunzellen ein bisschen ab, was ich da an Telomerlängen erwarte. Aber so ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um die Belastung des Organismus mit Entzündungsprozessen und oxidativem Stress zu untersuchen. Das zweite ist die Mitochondrienfunktion. Hier können wir den Sauerstoffverbrauch der Zellen anschauen und wir geben gewisse Substanzen auf die Zellen dann, die mitochondriale Atmung zum Beispiel entkoppeln. Und dann können wir sehen, wie das System reagiert, und es sagt uns was darüber, wie belastungsfähig ist die Zelle, also wie viel kann sie maximal atmen, wie viel atmet sie unter normalen Bedingungen und wie viel Energie kann sie produzieren. Und das sind so Sachen, die interessieren uns in diesen Projekten. Zum anderen wollen wir die Sauerstoffhomöostase anschauen. Das ist sowas, wie viel Sauerstoff kann der Körper zu den Zellen transportieren. Das ist wichtig, weil in der Zelle kann nur so viel Energie gebildet werden und der Sauerstoffverbrauch, wie auch Sauerstoff in der Zelle ankommt. Und gerade das Rauchen ist zum Beispiel ein Beispiel, wo man sagen muss, ja, das hat klar Auswirkungen auf den Sauerstofftransport. Wenn ich rauche, bin ich eigentlich ein bisschen schlechter versorgt mit Sauerstoff und dadurch verlangsame ich eigentlich den Metabolismus ein bisschen in meinen Zellen. Das ist nicht günstig.
Wie schaut es dann konkret aus? Sie nehmen dem Patienten Blut ab, also das heißt, Sie brauchen nur, in Anführungszeichen, nur Blut von dem Patienten. Und dann ist es eine Arbeit unter Mikroskop, oder wie muss man sich das vorstellen? Oder wie können Sie da so ganz genau in diese Zellen, ist es Ihnen dann egal, welche Zelle Sie anschauen, wenn Sie das Blut entnehmen? Oder wie isolieren Sie dann die richtige Zelle, in die Sie reinschauen können, und langt dann Mikroskop, um das dann schon so genau bestimmen zu können, wie Sie gesagt haben?
Ja, wir nehmen Blut ab und dann gibt es eine Aufreinigung des Bluts. Das heißt, wir trennen Blutzellen von zum Beispiel Plasma. Und wir brauchen jetzt dann vor allen Dingen hier die Zellen Und da kann man diese Zellen zum Beispiel auch noch sortieren. Oder man schaut in den gesamten peripheren mononuklearen Zellen. Das gibt verschiedene Fragestellungen, die da Sinn machen. Beides ist richtig. Man muss nur wissen, wenn man Zellen sortiert, dass es natürlich dann auch immer von einer Sorte Zellen immer weniger werden. Und für manche Analysen braucht man viele Zellen. Und es läuft dann alles in quasi Maschinen. Wir können dann mit gewissen Messinstrumenten diese Mitochondrienfunktion bestimmen. Mit anderen kann man diese Telomerlängen bestimmen, aber das läuft alles außer, also mit diesen Blutproben dann nur noch.
Mhm. Einfach übers Mikroskop. Sie können das dann quasi in diesen Maschinen bei den
Zellen. Nicht mit dem Mikroskop sozusagen, sondern es gibt Geräte, die dafür spezialisiert sind, sowas zu machen.
Ja. Und da können Sie dann sozusagen ganz genau die Zellen bestimmen und Sie können dann auch sozusagen eine Vorher-Nachher-Schau machen. Sie können dann also sagen, das sind gewisse Messwerte, die nehme ich vor der Therapie und dann vergleiche ich die mit Messwerten dann nach der Therapie. Gibt es da so Bereiche, wo Sie sagen, das ist eine normale, eine gesunde Sache? Wie legt man das fest? Weil doch jeder Organismus auch immer unterschiedlich ist, oder?
Ja, wir deswegen erheben wir immer auch gesunde Kontrollpersonen. Also dann wissen wir, was normal ist. Wir machen quasi die gleiche Messmethode, die wir mit den Patienten machen, auch mit Personen, die zum Beispiel noch nie psychisch krank waren und die wenig Stressbelastungen im Leben hatten. Das ist natürlich auch aufwendig, solche Personen dann zu rekrutieren, weil die sind ja eigentlich super gesund auch. Also wenn jemand so und so alt ist und noch gar keine Krankheiten hat, dann ist er schon fast ein super healthy. Und dann vergleichen wir das, was wir bei Patienten finden, mit dem, was wir in gesunden Kontrollpersonen finden. Und wir untersuchen auch die gesunden Kontrollpersonen, gerade zum Beispiel in dieser Depressionsstudie, dann nach 6 Monaten, 12 Monaten und 18 Monaten, um zu sehen, was sich bei denen im Verlauf geändert hat. Zudem erfassen wir ganz viele Variablen, wie zum Beispiel Ernährung, die Anzahl an Schritten am Tag, die körperliche Aktivität, die Stressbelastung. Ja, ich glaube, das sind so die Hauptvariablen.
Ist es dann geplant oder vorstellbar, dass man daraus ein Medikament entwickeln kann, dass man sagt, da fehlt den Zellen dieses und jenes, dann entwickle ich einfach ein individuelles Medikament? Denken Sie so rein oder wäre das möglich oder ist es überhaupt nicht Teil Ihrer Forschung?
Also ich bin ja Psychologe und ich werde keine Medikamente entwickeln können sozusagen, aber ich glaube schon, dass die Forschung, die wir machen, dazu beitragen kann, eine Idee davon zu kriegen, was es noch braucht, damit die Patienten langfristig gesünder werden, dass wir sozusagen schnellere Therapieeffekte eventuell haben oder auch nachhaltigere. Und was das für Substanzen sind, das kann auch Lebensstilfaktoren sein. Ich habe Ihnen ja da schon Beispiele aufgezählt. Ich denke, dass es ganz viel um die Regulation von Entzündungsprozessen geht. Und da habe ich ja schon einiges an Lebensstilfaktoren gesagt, die hier eine Rolle spielen. Und die klassische Psychotherapie hat sozusagen implizit schon immer daran gearbeitet, indem sie an Stressreduktion gearbeitet hat, an der Verbesserung von Lebensstil wie Ernährung oder körperlicher Aktivität, an Achtsamkeit, an bewusstem Leben, an sozialen Kontakten. Damit auch Atemtraining zum Beispiel ist etwas, was, wo ich früher, glaube ich, skeptisch gewesen wäre, oder auch Hypnose, das als Tiefenentspannungsverfahren, wo ich jetzt aber überzeugt wurde, einfach durch Daten, dass anscheinend diese Tiefenentspannung, die in Hypnose möglich ist, aber auch also gewisse Atemtrainings, die verbessern ja auch die Sauerstoffversorgung von Zellen. Genauso scheint Hypnose, auch wenn wir nicht genau den Wirkmechanismus bislang wissen, etwas in diesen Entzündungsprozessen zu verändern und auch in der Atemregulation kurzfristig so, dass Prozesse im Körper eingeleitet werden, die tatsächlich Angst und Depressionen reduzieren können. Und deswegen glaube ich, dass wir sozusagen eher dazu forschen, was sind eigentlich die Faktoren, die wirken und worauf kommt es wirklich an? Und ich denke, dass wir dann vielleicht manche Therapien, von denen wir noch gar nicht wissen, warum sie wirken, vielleicht später nicht mehr so brauchen, wenn wir den wahren Wirkmechanismus besser verstanden haben. Zum Beispiel in ganz schwer behandelbaren Fällen von Depressionen wird ja EKT angewandt. Das ist auch hocheffektiv, ist aber keine so schöne Prozedur für den Patienten. Oder ich habe jetzt auch gerade Beispiele gehört von Patienten, die tragen im Hirn Elektronen gegen ihre schwere, unbehandelbare Depression. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass wir durch diese Studien die wahren Ursachen von der Pathophysiologie von Depression verstehen und so dann zu Behandlungen kommen für jeden Patienten, ohne dass solche, solche Behandlungen, die ich so als Ultima Ratio sehe, notwendig sind. Also dass der Patient eigentlich bessere Behandlungen bekommt und wir die auch nochmal mehr personalisieren können.
Jetzt haben Sie schon einige Faktoren genannt. Wie sieht es aus mit den Genotypen? Spielen die da auch eine Rolle bei der ganzen Sache?
Ja, es ist schon so, dass Genotypen eine Rolle spielen. Also das ist auch etwas, was wir eben noch mehr verstehen wollen. Man kann jetzt bislang nicht sagen, dass die Genotypen eindeutig identifiziert wurden, wie zum Beispiel das Depressionsrisiko ganz stark verändern. Aber es gibt ein paar Genotypen, die tatsächlich in unserem Stoffwechsel eine Rolle spielen und das Risiko erhöhen oder auch die in der Entzündungsprozessregulation eine Rolle spielen. Und wenn ich zum Beispiel einen Infekt hatte, dann ist es ja jetzt so, dass die Post-Covid-Patienten, da haben ja viele so andauernde Erschöpfungssymptome. Keiner weiß bislang, wie man die behandeln soll. Das sind Menschen, die hatten bislang nicht unbedingt jetzt Stress und Traumata. Aber da kam was ganz Inflammatorisches. Das ist übrigens bei Influenza auch so. Also dass es eigentlich ein sehr inflammatorisches Ereignis gab und danach stimmt irgendwas im Körper nicht mehr. Und die haben auf einmal so eine Erschöpfung, die eigentlich wie Depression ist. Da denke ich, dass ganz klar wird, dass hier eben auch Entzündungsprozesse, die durch das Virus induziert wurden, eine Rolle spielen. Und die Frage ist, wie ich die abschalten kann oder was hat es für Kaskaden getriggert, die noch nicht ganz wieder rückgängig gemacht werden können. Das ist ja eigentlich eine der brennendsten Fragestellungen jetzt überhaupt. Wie kann ich Post-Covid-Patienten eigentlich auch wieder ganz gesund bekommen? Und zwar nicht nur von der Lunge her, sondern auch von dieser psychischen Komponente. Natürlich war es auch sehr stressig, eine potenziell lebensbedrohliche Erkrankung zu haben, diese Intensivstation und Aufenthalte. Vielleicht sind da auch sehr schlechte Erinnerungen, die immer noch belasten und es besteht sogar eine posttraumatische Belastungsstörung. Das könnte man dann behandeln, aber es gibt auch diese immunologische Komponente, die eben auch was im Körper tut und die noch nicht gut verstanden ist. Und eigentlich sind da sehr viele Parallelen zu der Forschung, die wir bislang gemacht haben und diesem Post-Covid-Erschöpfungssyndrom.
Wie werden die dann bis jetzt behandelt? Kommt da dann erhöht Vitamin D oder welche Sachen? Oder was wird da aktuell gemacht, wenn Sie sagen, da ist jemand mit so einem Erschöpfungssyndrom, wo wahrscheinlich aufs Immunsystem gewirkt hat, einen Eingriff von außen? Was macht man da aktuell jetzt?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Also so wie ich das mitbekomme, kann man höchstens sagen, dass die Patienten zur Psychotherapie geschickt werden. Mhm. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das ganz das Richtige ist. Also ich kann die Belastung durch die Krankheit behandeln, aber eben das Immunsystem und was jetzt da fehlreguliert ist, das ist ja noch nicht so richtig verstanden. Deswegen würde ich sagen, wir haben da noch keine therapeutischen Ansätze für. Ob das anders ist als eine normale Depression, ob das gleich ist. Mhm. Interessanterweise ist es ja so, dass jeder Infekt, den ich in meinem Leben hatte, so ein schwererer wie Influenza oder auch Covid, erhöht das Risiko für Angst und Depression im Leben. Und auch diejenigen, die schon Angststörungen und Depressionen hatten, haben ein höheres Risiko, dass sie einen schweren Verlauf bei Covid haben. Insbesondere bei Schizophrenen ist sogar die Mortalität und sehr, sehr also hoch. Oder es gibt auch Fälle, wo Personen schizophrene Symptome erstmalig unter Covid entwickelt haben. Und auch das sollte uns zu denken geben. Also was ist die Rolle des Immunsystems in der Ätiologie dieser Erkrankungen, wenn es solche Zusammenhänge gibt? Das ist nicht gut verstanden bislang. Aber es ist garantiert so, dass es diese Zusammenhänge gibt.
Sind die Folgen von chronischem Stress reversibel? Kann man das schon sagen, ja oder nein? Oder ist man da auch noch nicht so weit, dass Sie dann eine Aussage treffen können?
Ja, das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Wir führen jetzt zwei große Studien durch, wo wir das untersuchen wollen. Was ich sagen kann, ist, dass ich mal eine Studie mit schwer traumatisierten Überlebenden von Krieg, Terror und Folter durchgeführt habe zu DNA-Schädigung. Und dann haben wir mit denen Psychotherapie gemacht, die war auch sehr effektiv. Und da haben wir gefunden, dass die dann DNA-Schäden in ihren Blutzellen hatten, die waren vergleichbar zu dem von gesunden Kontrollpersonen. Das heißt, hier gab es tatsächlich eine Reversibilität. Und nach der Psychotherapie gab es auch einen interessanten Effekt, dass nämlich die DNA-Schäden eigentlich nochmal besser wurden. Also das heißt, sie haben sich nochmal verbessert. Das heißt, die hatten reduzierte DNA-Schäden am Ende der Therapie und waren dann Monate später bis ein Jahr später nochmal besser, obwohl sie keine weitere Psychotherapie bekommen haben. Das spricht dafür, dass wenn ich die Stressbelastung im Körper senken kann durch eine effektive Therapie, dass das einen dass es einen positiven Reparaturprozess in Gang setzt, der auch noch weitergeht, selbst wenn die Therapie geendet hat. Und das fand ich schon sehr ermutigend als Ergebnis. Umgekehrt haben wir Immunzellen angeschaut. Und zwar hatten wir mal gefunden, dass zytotoxische T-Zellen als auch regulatorische T-Zellen durch Traumatisierung abnehmen und weniger vorhanden sind. Und hier zeigte sich dann, dass die regulatorischen T-Zellen ein Jahr nach der Therapie tatsächlich angestiegen waren wieder. Das heißt, hier gab es Reversibilität. Und es senkt das Risiko zum Beispiel für Autoimmunerkrankungen, wenn die wieder ansteigen. Umgekehrt, wenn ich eine Reduktion habe, würde es das Risiko für Autoimmunerkrankungen erhöhen. Und bei den zytotoxischen T-Zellen war es aber allerdings so, und zwar waren es die naiven zytotoxischen T-Zellen, die noch nie Kontakt mit einem Antigen hatten und die normalerweise wichtig sind in der Abwehr von Viren oder auch Tumorzellen, dass die nicht angestiegen sind ein Jahr nach Therapie. Und da kann ich jetzt nicht sagen, ja, ist es vielleicht nach 2 Jahren so oder nach 5 Jahren oder ist es nie so? Das haben wir leider nicht untersucht bislang. Und da kann ich keine Aussage machen. Ich kenne auch keine anderen vergleichbaren Studien. Das ist genau der Grund, warum wir noch weitere Studien in diesem Bereich brauchen.
Aber Sie können jetzt schon sagen, es gibt Prozesse im Körper, die da wieder reversibel gemacht werden können. Das ist noch keine Pauschalansage, aber man muss jetzt keine Angst haben, dass es unbedingt irreversible Schädigungen im Körper beibehalten kann, sondern es gibt, sagen wir mal, sozusagen optimistische Ausblicke.
Es gibt vieles, die dafür, also jetzt viele Befunde, die dafür sprechen, dass es eine Reversibilität gibt. Und wie gesagt, ob die komplett ist oder nicht, das kann ich nicht ganz sagen. Aber da wir ja schon immer auch erfolgreich Psychotherapie durchführen, spricht einiges dafür, dass vieles auch reversibel ist. Allerdings altern wir ja alle. Und Sie wissen, dass Altern noch nicht reversibel ist. Also den Jungbrunnen hat man noch nicht gefunden.
Aber es wird dran gearbeitet. Gut, jetzt kommen wir nochmal zu einer Studie, die Sie gemacht haben. Da können Sie vielleicht das nochmal ein bisschen direkter, plastischer erklären. Meine Kindheit, deine Kindheit, eine Studie in Ulm. Wen haben Sie denn da untersucht? Wie ist die Studie aufgebaut gewesen?
Ja, wir haben Mütter im Wochenbett angesprochen, ob sie Lust hätten, an unserer Studie teilzunehmen und haben denen dann Blut abgenommen. Wir hatten sie auch gefragt, ob sie bereit wären, das Nabelschnurblut ihrer Kinder uns zur Verfügung zu stellen. Wir haben 3.500 Mütter angesprochen und zu 500 haben in etwa teilgenommen. Und von 100 Mutter-Kind-Paaren hatten wir von diesen 3.500 dann Nabelschnur und Blutproben der Mutter. Also Sie sehen, was für ein Aufwand das ist, so eine Studie durchzuführen. Und wir haben dann zum Beispiel die Mitochondrienfunktion der Mütter angeschaut. Das heißt, diese Atmung der Zellen, also dieser Immunzellen in dem Nabelschnurblut und bei den Müttern. Und da haben wir die interessante Beobachtung gemacht, dass Mütter, die Missbrauch und Misshandlung in ihrer Kindheit erlebt hatten, dass die eine höhere Routineatmung dieser Mitochondrien hatten im Vergleich zu Müttern, die keinen Missbrauch und Misshandlung in der Kindheit erlebt haben. Und es war auch so, dass es da wieder eine Korrelation gab. Je mehr Missbrauch und Misshandlung in der Kindheit, desto höher war die Routineatmung. Das heißt, auch hier wieder dieser Dosis-Wirkungseffekt. Und da ist eigentlich auch schon wieder ein Beispiel von Reversibilität, weil dieser Effekt war dann ein Jahr nach Geburt des Kindes nicht mehr da. Also wir haben die Mütter dann ein Jahr später nochmal nachuntersucht und da war das nicht der Fall. Aber was halt jetzt daran interessant ist, ist, dass wenn diese Mütter eine höhere Routineatmung hatten, in dieser postpartalen Phase, das ist eine Phase, die sehr stark von Entzündungsprozessen charakterisiert ist und von Wundheilungsprozessen, da spricht es dafür, dass diese Mütter einen erhöhten Energiebedarf hatten in dieser Phase hoher Entzündungsprozesse oder Wundheilungsprozesse. Und das ist potenziell eine Anpassungsreaktion des Körpers. Wir wissen auch, dass gerade in dieser postpartalen Phase manche Frauen ja auch postpartale Depressionen entwickeln. Und da kann man sich jetzt schon die Frage stellen, also welche Mütter sind denn das jetzt insbesondere, die jetzt dann auch postpartale Depressionen entwickeln? Es scheint hier einen Faktor zu geben, der mit den Erfahrungen der Mutter zusammenhängt in ihrem früheren Leben, der das Risiko zum Beispiel für postpartale Depressionen beeinflussen kann. Wir hatten jetzt nicht hier lauter Mütter mit postpartaler Depression, das muss ich dazu sagen, das waren gesunde Mütter. Aber es ist eben interessant, dass dieser Faktor, der ja früher im Leben war, dass der tatsächlich auch Prozesse rund um die Geburt eines Kindes beeinflusst. Und wir wissen aus anderen Studien, dass diese höhere Routineatmung der Mitochondrien immer mit mehr Entzündungsprozessen auch einhergeht. Das konnten wir jetzt in der Studie nicht untersuchen, aber wir haben das in einer anderen Studie gefunden. Und wenn dem so ist, dass diese Mütter mehr Entzündungsprozesse hatten, dann hatten sie das eventuell vielleicht auch schon während der Schwangerschaft. Da gibt es jetzt einige Befunde, die dafür sprechen. Was auch dafür spricht, ist, dass wir zum Beispiel die Immunzellen untersucht haben, dieser Mütter, und auch stimuliert haben. Und die Stimulation hatte gar nicht so den großen Unterschied gemacht. Wir haben das mit Cortisol, einem antiinflammatorischen Hormon, eigentlich untersucht. Die Reaktion auf das Cortisol war gar nicht so anders. Aber was sehr deutlich war, dass egal, was wir mit den Zellen gemacht haben, die immer von traumatisierten Müttern quasi mehr diese proinflammatorischen Zytokine ausgeschüttet haben. Und das war schon sehr, sehr deutlich. Und wenn das in der Schwangerschaft die ganze Zeit besteht, so ein erhöhter inflammatorischer Zustand, dann ist das die Frage, wie sich das auf das sich entwickelnde Kind auswirkt. Also welche Veränderungen hat ein höheres Niveau an Entzündungsprozessen, die übrigens gar nicht so zu spüren sind, potenziell wahrscheinlich, auf das sich entwickelnde Kind. Man muss aber dazu sagen, dass ich auch anders meine Entzündung erhöhen kann. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch sehr viel Fleisch essen, dann habe ich auch mehr Entzündungsprozesse. Also das heißt, man muss jetzt nicht sofort in Panik verfallen. Ich kann auch überhaupt keinen Sport machen, dann habe ich auch höhere Entzündungsprozesse. Also das heißt, es ist jetzt nicht nur Traumatisierung, die diese Prozesse beeinflusst. Ich kann als Couch Potato auch meine Entzündungswerte hochtreiben.
Also diese molekulartoxischen Effekte, die wir da alle erleben, wie Sie gesagt haben, können wir die durch Psychotherapie umdrehen? Also kann ich dann sagen, okay, ich habe zwar die ganzen negativen Einwirkungen, aber durch Psychotherapie kann ich das alles wieder gesunden lassen? Oder ist es etwas zu hoch gegriffen?
In dem Fall ging es jetzt um diese Schwangerschaftsprozesse. Da haben wir überhaupt keine Daten zu Psychotherapie. Also wir machen mit Frauen eigentlich ja in der Schwangerschaft auch nicht so gerne jetzt Traumatherapien, weil da ist ja auch immer die Frage, also ist das jetzt gut für das Kind oder nicht? So eine Psychotherapie ist ja auch belastend, und in Traumatherapie während einer Schwangerschaft, da wäre ich schon auch tatsächlich vorsichtig. Dann müsste man eigentlich sagen, man sollte so eine Traumatherapie vor der Schwangerschaft machen, damit der Körper der Mutter in einen physiologischen Zustand kommt, der besser ist sozusagen. Oder ich sorge eben durch körperliche Aktivität und eine gesunde Ernährung dafür, dass diese Schwangerschaft besser läuft. Und dass das so ist, dass körperliche Aktivität und auch eine gesunde Ernährung und Stressreduktion in der Schwangerschaft wichtig sind, das ist ja auch nichts Neues. Das ist eigentlich auch schon immer bekannt. Die Frage ist eher, ob wir Krankheiten des Kindes und Jugendalters neu verstehen können, wenn wir um diese Mechanismen wissen. Zum Beispiel wird jetzt diskutiert, ob ADHD auch eine Folge von erhöhten Entzündungsprozessen der Mutter in der Schwangerschaft ist. Auch bei Autismus kann man sich solche Fragen stellen, und das ist sicherlich nicht der einzige Faktor, weil wir wissen auch bei autistischen Kindern zum Beispiel, dass es ganz große Auffälligkeiten im Mikrobiom gibt. Aber das sind diese Sachen, die wir besser verstehen müssen, um langfristig dann vielleicht sowas verhindern zu können.
Genau, das wäre jetzt noch meine Frage. Sie haben ja gesagt, Sie stecken da erst quasi mittendrin. Viele Sachen versteht man auch erstmal noch nicht zur Gänze. Aber wo soll es denn dann mit Ihrer Forschung hingehen? Was wäre denn sozusagen Ihr Traum, Ihr Wunsch, in welche Richtung sich das entwickelt im Optimalfall?
Naja, letztlich müssten Immunologen und auch also Mitochondrienforscher und überhaupt Molekularbiologen sich nochmal, es ist eigentlich nicht so häufig, dass jemand Psyche und diese Prozesse so zusammen untersucht. Wenn wir da ein größeres Team wären, das das anschauen würde, könnte der Fortschritt schneller laufen, und ich denke, dass das Ziel wäre, und wenn wir die Mechanismen kennen, tatsächlich dann entweder Pharmaka zu entwickeln, aber ich glaube gar nicht, dass es Pharmaka braucht, also potenziell. Also ich kann natürlich ein Aspirin zum Beispiel nehmen, und Aspirin wirkt zum Beispiel auch ein bisschen antiinflammatorisch, aber die Frage ist, ob es so gut ist, auf Dauer dem Körper eine chemische Substanz auszusetzen, die mich gesund machen soll. Also das sei für mich dahingestellt. Ich hätte lieber einen Lebensstilfaktor, wo ich weiß, wenn ich das so und so mache oder wenn ich das und das vermeide, dann werde ich gesünder. Und ich glaube, das haben wir schon eigentlich auch mit der Ernährung oder mit körperlicher Aktivität oder mit Stressreduktion oder Entspannung. Und wir wissen also über das Mikrobiom zum Beispiel noch nicht genug. Bei vielen Patienten, die auch depressiv sind, gibt es da auch Störungen im Mikrobiom. Wahrscheinlich, weil die Erneuerung der Darmschleimhaut im Darm auch von unseren Mitochondrien im Darm gesteuert wird. Und wenn die im ganzen Körper nicht gut funktionieren, dann funktionieren die auch im Darm nicht richtig. Und dann kann es da Zusammenhänge geben. Und ich mag diesen ganzheitlichen Blick auf den Menschen. Ich weiß nicht, ob es irgendwann eine chemische Substanz geben wird, die hier alles normalisieren kann. Ich glaube es fast nicht, weil vielleicht für gewisse Gendefekte, die in diesen Pathways eine Rolle spielen. Wir müssen hin zu einer individualisierten, personalisierten Medizin. Ich glaube, es gibt individuelle Faktoren in jedem Einzelnen, die das individuelle Risiko beeinflussen, zum Beispiel Stoffwechselprobleme. Die kann ich vielleicht dann in Abhängigkeit von Genotypen umgehen, aber so weit sind wir ja einfach auch noch nicht. Und dann muss ich diese Lebensstilfaktoren optimieren. Und wenn ich dann feststelle, dass ich das alles nicht normalisieren kann ohne Medikamente, dann würde ich quasi die Medikamente heranziehen. Ja.
Also der Trend geht dann schon zu einer sehr individuellen Behandlung der Patienten, weil das Ganze natürlich ein sehr, sehr komplexes System ist und man jetzt mittlerweile schon genauer Einblick hat, wie sich das Immunsystem verhält, ist dann die Idee, dass man den Patienten sehr individuell behandelt und nicht sagt, ich gebe dir jetzt mal ein Aspirin, das gegen irgendwas hilft, sondern dass man da wirklich auf das gesamte System schauen muss.
Ja, also momentan ist es so, Sie gehen zum Arzt und der untersucht Sie, ob es eine körperliche Ursache gibt. Und eigentlich kriegen Sie ja eine Psychotherapie, wenn Sie keine körperliche Ursache für Ihre psychischen Beschwerden haben. Also in der Regel sozusagen. Oder für irgendwelche Leiden. Es wird ausgeschlossen, ob Sie vielleicht noch eine Schilddrüsenproblematik haben. Ich glaube, das ist so, dass eigentlich hätte ich gerne, dass man in Zukunft gewisse Gene checkt, die eine Rolle spielen können in der Ätiologie von Depressionen oder Stoffwechselproblemen oder der Regulation des Immunsystems, dass wir ein Mikrobiom analysieren könnten und sagen könnten, der Patient braucht irgendwie so und so viele Bakterien von dem Stamm mehr und irgendwie ein paar Präbiotika mehr. Und dann er hat so Entzündungsprozesse, da braucht man das und das und die Sauerstoffversorgung scheint noch nicht gut zu klappen oder der Eisenstoffwechsel ist gestört. Dann interveniere ich in der Normalisierung dieser Prozesse. Das wäre die Vision und die Stressbelastung, die kann ich natürlich, also ich kann noch so gut das biologische System versuchen zu optimieren, wenn ich daran, dass der Mensch traumatisiert ist und er hat oder aktuell hohe Stressoren hat und ich ändere diese Stressbelastung nicht, dann kann ich natürlich mich zu Tode optimieren. Ich muss wohl dann auch an diesen Belastungen arbeiten und auch irgendwas in meinem Leben ändern. Und das ist ja etwas, was Psychotherapie auch schon immer getan hat.
Halten Sie dann diese alte Trennung, die ja auf Sigmund Freud zurückgeht, man hat körperliche Symptome, dann geht man zum Arzt und alles Nicht-Körperliche geht in den therapeutischen Bereich. Also diese Trennung ist dann eigentlich nicht mehr zeitgemäß, kann man das sagen?
Ja, also die ist für mich tatsächlich nicht zeitgemäß. Ich habe einen ganz ganzheitlichen Blick auf die Zusammenhänge also Psychoneuroimmunologie, die Psyche wirkt auf das Neuron, also auf das Nervensystem, das endokrine System und das Immunsystem und umgekehrt auch. Das sehen Sie an dem Zusammenhang, wie ein Virus quasi eigentlich Angst und Depression erhöhen kann. Das muss man sich ja schon fragen. Da sieht man ja, wie das Immunsystem Auswirkungen hat und jeder kann es sofort nachvollziehen, dass wenn Sie einen ordentlichen Virusinfekt haben, dann fühlen Sie sich richtig schlecht. Und umgekehrt kann man sich auch richtig schlecht fühlen, weil man richtig schlechte Lebensereignisse hatte. Es gibt eben beide Zusammenhänge. Und genau dieses Zusammenspiel gilt es zu verstehen, und zwar eigentlich auch diese ganzen biochemischen, immunmetabolischen Pfade. Also ich glaube, das Stichwort ist Immunmetabolismus in Zukunft. Und interessanterweise erhöht also Stressbelastung im Leben. Also ich kann Ihnen mal aufzählen, welche Krankheiten eigentlich, je mehr Stress im Leben Sie haben, erhöht werden, das Risiko. Und da finden Sie Herzerkrankungen, Krebs, Schlaganfall, Diabetes, Neubildung von Tumoren, endokrine, metabolische und Immunerkrankungen, Nervensystemerkrankungen, Atmungserkrankungen, Verdauungstrakterkrankungen, genitourethrales System, Hauterkrankungen, muskuloskeletales System, Fibromyalgie, Reizdarm, Menstruationsbeschwerden, Schwangerschaft wird weniger wahrscheinlich. Also eigentlich, finde ich, ist fast die ganze Palette von Krankheiten, die wir so kennen, damit dabei. Was fehlt denn eigentlich? Also zumindest die großen Volkskrankheiten. Und das heißt, wenn Stress hier Einfluss nehmen kann, dann kann ich durch Stressreduktion natürlich positiven Einfluss nehmen und durch das Verstehen dieser immunmetabolischen Zusammenhänge irgendwann diese Krankheiten wahrscheinlich auch alle besser verstehen und dann auch verhindern oder auch heilen.
Es tut sich also was in der Medizin und es tut sich was in der Psychotherapie und Sie tragen einen Teil dazu bei hier bei uns in der Universität Ulm bei der Abteilung Klinische und Biologische Psychologie. Wir sind am Ende angekommen und ich bedanke mich sehr herzlich bei meinem heutigen Gast, der Frau Prof. Dr. Iris Tatjana Kollasa. Vielen Dank, dass Sie Zeit für uns gehabt haben, dass Sie uns dieses spannende Thema erklärt haben und vor allem natürlich für uns alle wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg, weil es wird dann die Menschheit davon profitieren. Vielen Dank, Frau Kollasa.
Gern geschehen. Free FM.